Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Denn heute ist Mittwoch, der 31. März.
Manches persönliche Fehlverhalten, Egoismus in den eigenen Reihen haben dazu geführt, dass das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Union insgesamt gesunken ist. Ich sage Ihnen heute, wir werden das ändern. Wir werden das besser machen. Dafür stehe ich persönlich ein.
Es war der große Tag des Armin Laschet. Denn der hielt gestern im Konrad-Adenauer-Haus, umringt von den Mitarbeitern der CDU-Zentrale, seine erste große Rede als Parteichef. Es war gewissermaßen seine I have a dream Rede.
I have a dream.
Aber wovon träumt Armin Laschet? Er hat es uns verraten. Er träumt von vielen Aufstiegsgeschichten in Deutschland. Geschichten, wie sie der BioNTech-Gründer Uğur Şahin und seine Frau Özlem Türeci geschrieben haben.
Das ist eine solche Aufstiegsgeschichte. Ein gutes Bildungssystem hat geholfen, aus dem vierjährigen Jungen, der nach Deutschland kam, einen Menschen zu machen, der alle seine Chancen genutzt hat und zusammen mit seiner Frau diesen Impfstoff. Von diesem Beispiel brauchen wir ganz viele, millionenfache Aufstiege, die Potenziale von Menschen, die da sind, nutzen, fördern, Chancen eröffnen. Das ist die Republik, von der ich träume.
Und am Ende dieses Traumes steht
ein Land der Macherinnen und Macher.
Und damit diese Macherinnen und Macher zum Zuge kommen, da braucht es neue Vorfahrtsregeln in Deutschland.
Und deshalb Vorfahrt für Zukunftstechnologien wie Quantentechnologie, künstliche Intelligenz und Next Generation Computing. Eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung, vor allem für Mittelstand und Familienunternehmen, weniger Bürokratie und für junge Gründer ein bürokratiefreies Jahr. Das ermöglicht Wohlstand auch in der Zukunft.
Raus aus den Puschen, ran an die Arbeit mit weniger Bürokratie und mehr unternehmerischer Dynamik. Aber Vorsicht, ein bisschen was Soziales wäre an dieser Stelle der Rede sicher auch nicht schlecht. Immer schön auch an die sozialdemokratischen Wähler denken.
Ich will, dass die Gesellschaft auch sozial in diesem Wandel zusammenhängt. Klimaschutz allein reicht nicht. Wir wollen auch, dass die sozialen Bindungen unseres Landes erhalten bleiben, dass die gute Arbeit, die wir in der Industriegesellschaft haben, auch in Zukunft noch da ist.
Ja, das wäre schön, wenn die gute Arbeit und die schöne Natur am Ende einer Reformpolitik noch da sind. Im Land der Next Computing Macherinnen und Macher. Ein Land ohne
Egoismus in den eigenen Reihen.
Das ist die kühne Vision des Armin Laschet King.
I have a dream.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Clemens Fuß, Präsident des IFO-Instituts, spricht sich im Podcast für einen harten, aber dafür wirkungsvollen Lockdown aus. Und er zeigt wenig Verständnis für das Hin und Her der diensthabenden Politiker.
Und da ist es sehr bequem, die unpopulären Entscheidungen immer auf den anderen abwälzen zu wollen. Also die Länder schauen ja jetzt immer auf Frau Merkel und sagen, ja, die möchte jetzt immer zumachen, das Unpopuläre tun und wir wollen das Populäre tun. Das ist ein bisschen wie im Kindergarten, das geht nicht.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von einem neuen ETF-Fonds, der die Anleger an der Wall Street verzückt und sie völlig schwerelos an den unendlichen Weiten des Weltalls beteiligen soll. Wir erinnern uns aus gegebenem Anlass an einen der ganz großen deutschen Außenpolitiker. Und nein, Heiko Maas ist nicht sein Name. Außerdem, wir freuen uns, dass es die junge Lyrikerin Amanda Gorman mit ihrem Werk The Hill We Climb jetzt auch nach Deutschland geschafft hat. Die Politik, so scheint es, fährt aktuell in Sachen Corona Schlangenlinien. Erst wird Osterruhe verordnet, dann kassiert, es wird geöffnet, geschlossen, um dann wieder zu öffnen, zumindest ein bisschen im Außenbereich und auf Abstand natürlich. Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, wissen die da oben eigentlich, was sie tun? Und wenn ja, wann werde ich eigentlich geimpft? Über allem stehen die zwei ganz großen Fragen. Wohin steuert unsere Volkswirtschaft und was müsste getan werden, damit Deutschland nicht so schrecklich dysfunktional wirkt beim Impfen, aber eben nicht nur da. Und wenn einer auf diese Schicksalsfragen eine kompetente Antwort geben kann, dann ist es Professor Clemens Fuß, der Chef des IFO-Instituts in München. Und genau deshalb rufen wir ihn jetzt gemeinsam an. Einen schönen guten Morgen, Professor Fuß.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Die Wirtschaft, Herr Professor, sehnt sich nach Öffnung, hofft auf unternehmerische Freiheit und, naja, auch auf Gewinne nach all diesen Monaten des Lockdowns. Und der Präsident des IFO-Instituts fordert einen harten Lockdown über die Osterferien. Wie passt das zusammen?
Ja, Forderungen nach einem harten Lockdown gibt es auch aus der Wirtschaft. Und das passt insofern zusammen, als bei steigenden Infektionszahlen die Wirtschaft sich nicht erholen kann. Da gibt es auch keine großen Gewinne. Denn bei steigenden Infektionszahlen, da gehen die Menschen eben nicht so gerne einkaufen und ins Restaurant. Und steigende Infektionszahlen bedeuten, dass wir dann später einen umso härteren Lockdown kriegen. Insofern darf man nicht zögern, sondern man muss die Infektionszahlen unten halten. Das ist dann auch gut für die Wirtschaft.
Und der Lockdown, der Ihnen vorschwebt, ist das einer wie in Portugal mit Helikopter über den Innenstädten und tatsächlich von Armee kontrollierter Ausgangssperre?
Nee, man muss nicht immer gleich so radikal werden, aber man könnte zum Beispiel die Notbremse, die vereinbart worden ist, von den Ländern mal umsetzen. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Man könnte auch die privaten Kontakte über Ostern beschränken. Man könnte Geschäfte schließen, dort, wo sie geöffnet sind. Und einfach zusehen, dass wir eben in den Osterferien ein bisschen herunterkommen mit den Zahlen.
Die Unternehmer, mit denen ich spreche, die wünschen sich mehr Testen und mehr Impfen und glauben, dass da das Licht am Ende des Tunnels zu erblicken ist und nicht in einem Lockdown.
Ja, die Botschaft kann nicht heißen, allein Lockdown, das ist klar, sondern wir müssen die Osterferien nutzen, um Teststrategien so auf den Weg zu bringen, dass wir zum Beispiel die Schulen dann am Ende der Osterferien wieder öffnen können, dort, wo sie jetzt zu sind. Das ist ja nicht überall. Dafür braucht man aber funktionierende Teststrategien. Und darüber wird ja schon lange geredet, aber es passiert zu wenig. Das heißt, es ist richtig, Lockdown kann nicht die einzige Antwort sein, sondern verbessertes Testen, eine verbesserte Ausrüstung der Gesundheitsämter, mehr Datenerhebung. Das ist alles ganz wichtig und natürlich die Impfung.
Was ist bei der Impfung aus Ihrer Sicht schiefgelaufen oder anders gefragt? Wie kann man dieses Impfmanagement jetzt noch reparieren?
Ja, es ist viel schiefgelaufen. Man hat sich zu wenig darum gekümmert, in der frühen Phase wirklich Produktionskapazitäten zu schaffen. Ein bisschen hat man schon gemacht. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel das Werk in Marburg von BioNTech immerhin. Man hat dann Geld gespart an der falschen Stelle. Man hat versucht, die Impfung möglichst billig zu kriegen. Man hatte auch Kompetenzen hin und her geschoben zwischen der europäischen Ebene und den Mitgliedstaaten, sodass die Verantwortlichkeiten nicht klar verteilt waren. Da sind also massive Fehler passiert, die jetzt erklären, dass wir hinterherhinken und in Amerika schon die jungen Leute geimpft werden und in Großbritannien die Leute auch viel weiter sind. Das ist jetzt passiert. Ich denke, für die nächsten Monate müssen wir die Impfung vorantreiben und vor allem zwei Dinge tun. Wir müssen neben den Hausärzten auch die Betriebsärzte einbeziehen, denn die haben riesen Impfkapazitäten, die können es auch sehr kompetent machen. Und wir müssen die Priorisierung lockern. Es ist wichtig, erst die vulnerablen Gruppen zu impfen, aber wir brauchen sowas wie so einen zweiten Track, sodass man zum Beispiel Impfstoff, der liegen bleibt, schneller verimpfen kann. Wir müssen außerdem uns stärker konzentrieren auf die Erstimpfungen und die Abstände verlängern. Es muss möglich sein, im zweiten Quartal die gesamte Bevölkerung zumindest einmal zu impfen. Das muss das Ziel sein.
Aber was ist mit dem Thema Exportkontrolle? Sie und ich, wir sind ja im Prinzip für Freihandel. Die Frage auch in dieser Situation, wir haben über 70 Millionen Impfdosen exportiert und knapp über 80 Millionen innerhalb der EU verimpft. Die anderen großen Mitspieler, Großbritannien und auch die USA, haben ihre Exporte registriert und damit auch reduziert, und zwar auf null. Wie sollen wir uns hier verhalten? Was wäre Ihre Empfehlung?
Ja, man muss Verträge einhalten. Also da jetzt reinzugrätschen, das würde ich nicht für sinnvoll halten. Außerdem muss aus meiner Sicht Reziprozität gelten. Das heißt, Länder, die, wenn Verträge mit der EU abgeschlossen worden sind, die dann durch Exportkontrollen intervenieren und den Export in die EU verhindern, da würde ich sagen, sollte man ebenfalls mit Exportkontrollen antworten. Aber sonst sollte man Verträge einhalten.
Also wir sollten jedenfalls schon, verstehe ich Sie richtig, nicht ganz blauäugig sein, sondern schon auch angucken, wer ist der andere, wie verhält der sich zum Thema Export?
Ja, völlig klar. Das kann man nicht einfach laufen lassen. Es kann nicht sein, dass sagen wir, die USA etwa Exporte stoppen oder Großbritannien, die in die EU gehen sollen und die EU einfach zuschaut. Das geht nicht.
Denn dann können wir alle ihre Betriebsärzte an den Start bringen, aber die haben nichts drin in der Nadel.
Naja, also ist es ja schon einiges an Impfungen zugesagt. Die offene Frage ist, ob die auch tatsächlich geliefert werden. Aber insbesondere von BioNTech, teilweise auch AstraZeneca, da kommen die Lieferungen ja von Produktionsstätten in Europa. Ich gehe also davon aus, dass es auch klappt.
Sie haben in einem Nebensatz gesagt, es wäre ja schon mal geholfen, wenn die verabredete Notbremse auch gezogen würde. Einige Bundesländer tun das nicht. Was halten Sie insgesamt von diesem Spektakel, das wir nicht zum ersten Mal erleben zwischen den Bundesländern und dem Zentralstaat, dass hier doch die Macht in Deutschland eben nicht von der Bundesregierung, auch nicht von der Kanzlerin, Stichwort Richtlinienkompetenz, ausgeht, sondern wir einen sehr zerbröselten, ich sag mal, Antiführerstaat haben, nach 45 geschaffen, der kein klares Machtzentrum akzeptiert.
Ich bin ein großer Anhänger des Föderalismus und finde diese Entscheidung von damals, Macht zu verteilen, auch richtig. Trotzdem muss der Bund eben bestimmte Dinge tun können. Und bei der Pandemie ist es eben so, dass das Ganze über die Bundesländer hinweg Auswirkungen hat. Das heißt, man kann schlecht sagen, die Bundesländer sollen das alleine managen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann hätte man zumindest klare Verantwortung. Das hätte auch den Vorteil übrigens, wenn man sagen würde, jedes Bundesland macht das für sich, hätte man auch einen gewissen Wettbewerb. Das kann schon sehr gesund sein. Was wir im Moment aber haben, das ist eine vollkommene Verwischung von Verantwortung, sodass der Wähler und der Bürger eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wer ist denn nun dafür verantwortlich, dass es nicht klappt. Wir brauchen eine klare Zuordnung von Verantwortung. Und ich wäre schon dafür, dass die Pandemiepolitik stärker vom Bund aus geführt wird. Einfach deshalb, weil das Virus ja an Ländergrenzen nicht Halt macht. Da wäre ein stärkeres Durchgreifen gut. Das ist auch möglich mit unserer Verfassung. Das Infektionsschutzgesetz gibt das durchaus her, beziehungsweise könnte man es ja auch ändern. Man muss es nur wollen. Also es ist nicht so, dass unsere Verfassung uns daran hindert. Sicherlich wird es als politisches Problem angesehen oder Frau Merkel sieht es als politisches Problem an, jetzt über die Köpfe der Länder hinweg zu entscheiden. Aber viele Länder, glaube ich, wären auch bereit, hier dem Bund Kompetenzen zu geben.
Ich wollte gerade sagen, ohne dieses freiwillige Einräumen von Landeskompetenzen an den Bund wird es nicht gehen. Frau Merkel hat das ja ausgeführt. Sie kann das Infektionsschutzgesetz nur mit Zustimmung der Länder, dem Bundesrat, der Vermittlungsausschuss, unsere eigentliche Regierungsschaltzentrale, würde hier auf jeden Fall mitbestimmen.
Genau, aber es wäre eben zu testen, ob die Länder sich dem tatsächlich verweigern würden. Ich habe den Eindruck, dass man da schon eine Mehrheit bekommen würde.
Also Sie würden schon sagen, mehr Autorität auch wagen, mehr Zentralstaat?
Ja, in dieser Situation jetzt im Pandemie-Management. Also ich glaube, man braucht klare Verantwortung. Entweder wir müssen also klarer unterscheiden, entweder die Länder entscheiden oder der Bund. Dieses koordinierte Entscheiden hat große Schwächen, gerade in Krisensituationen, weil eben unklar ist, wer verantwortlich ist. Und da ist es sehr bequem, die unpopulären Entscheidungen immer auf den anderen abwälzen zu wollen. Also die Länder schauen ja jetzt immer auf Frau Merkel und sagen, ja, die möchte jetzt immer zumachen, das Unpopuläre tun und wir wollen das Populäre tun. Das ist ein bisschen wie im Kindergarten. Das geht nicht, sondern wir brauchen klare Verantwortlichkeit und im Pandemiefall können wir das schlecht auf Länderebene laufen lassen. Man braucht da eine gewisse Koordination, weil eben das Virus nicht an der Grenze Halt macht, will heißen Bundeskompetenz für mich.
Und braucht man da, wenn das Ganze vorbei ist, vielleicht aber auch schon vorher, eine Art Reformkommission, die sich doch die Bund-Länder-Beziehungen nochmal unter diesem Blickpunkt des Not- und Katastrophenfalles anschaut?
Das halte ich schon für wichtig, übrigens nicht nur im Hinblick auf den Not- und Katastrophenfall. Das ist ein Thema, das man diskutieren muss. Also wie sehr sind wir eigentlich in der Lage, agil und schnell und entschlossen zu handeln, wenn es nötig ist? Wir müssen uns auch fragen, wie sehr können denn Länder auch autonom handeln, da wo es sinnvoll ist? Meinetwegen in der Steuerpolitik, in der Bildungspolitik, da haben sie relativ viele Kompetenzen, aber auch in der Wirtschaftspolitik. Wie können Länder eine unabhängigere Standortpolitik machen? Und wie kriegt man auch hin, dass der Bürger überhaupt versteht, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Ist das jetzt die Landesregierung, ist das die Bundesregierung? In vielen Bereichen ist das sehr schwer in Deutschland, weil gemeinsam entschieden wird und viele verstecken sich dann auch dahinter. Ein gewisser Wettbewerb im Föderalismus ist eine gute Sache. Da kann man auch sehen, welche Lösungen besser funktionieren, welche nicht so gut funktionieren. Also wir brauchen mehr Wettbewerb, Föderalismus, aber in bestimmten Gebieten, in denen der Wettbewerb eben nicht klappt, wie in der Pandemiepolitik, da sollte man zentral entscheiden.
Die Unternehmen, entnehme ich ihrer Umfrage, dem Konjunkturklimaindex, sind dennoch nicht so pessimistisch gestimmt, wie es die Öffentlichkeit zum Teil vermuten ließe. Die Unternehmen sind offenbar in freudiger Erwartung großer Exportgeschäfte zumindest, richtig?
Ja, das betrifft die Industrie. Also wir haben eine gespaltene Wirtschaft. Wir haben eine Bauwirtschaft, die sehr gut läuft. Wir haben die Industrie, die gut läuft. Wir exportieren in die USA und nach China. Da ist man ja weiter mit Impfung bzw. Pandemiebekämpfung. Und das läuft gut. Was eben überhaupt nicht läuft, das sind natürlich die Reiseunternehmen, die Gastronomie. Da geht es den Unternehmen sehr schlecht. Aber dieser Sektor, auch Unterhaltungsbranche, dieser Sektor ist eben gesamtwirtschaftlich gesehen, was die Wertschöpfung angeht, nicht so bedeutend, wie man vielleicht meinen könnte.
Oder sind die Unternehmen einfach, weil sie ins Gelingen verliebt sind, zu optimistisch?
Nein, die sind nicht zu optimistisch. Also wir befragen ja seit langer Zeit die Unternehmen und wie die ihre Geschäftslage einschätzen, das ist schon ziemlich akkurat. Klar, täuschen die sich auch mal, aber das ist meistens ziemlich realistisch. Im IFO-Index wird ja auch über die aktuelle Geschäftslage berichtet und die ist ganz hervorragend in großen Teilen der deutschen Industrie, besser als direkt vor der Krise.
Und wie ist bei Ihnen selbst die Stimmung angesichts auch der großen Inzidenzzahlen, die uns gemeldet werden, angesichts der zum Teil ja auch apokalyptischen Erwartungen des Robert-Koch-Instituts, 100.000 Infizierte an einem Tag? Wie ist Ihre Grundstimmung hier so kurz vor Ostern?
Ja, ich sag mal, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, es ist kein Grund für Panik. Andererseits bin ich schon etwas erschrocken darüber, dass die Politik so orientierungslos erscheint, dass man nicht bereit ist, das Notwendige zu tun. Man muss nicht in Panik verfallen, aber man sollte jetzt schon handeln, dass man erst einen Osterlockdown beschließt und dann sagt, ach nee, das klappt nicht, wir machen gar nichts und warten ab. Das hat mich schon etwas erschrocken. Da mache ich mir schon etwas Sorgen. Wir können eben nicht ausschließen, dass jetzt die Infektionszahlen wieder ansteigen, dass dann bald die Intensivstationen voll sind und dass es dann sehr schwierig wird. Da hätte ich mir etwas mehr Entschlossenheit von der Politik gewünscht. Gleichzeitig, denke ich, sollten wir aber auch mit Zuversicht ins nächste Quartal schauen. Es werden deutlich mehr Impfungen verfügbar sein. Und ich glaube, die Politik hat verstanden, dass dieses zweite Quartal ein Erfolg werden muss. Sonst werden wir wohl ein politisches Erdbeben erleben in der Bundestagswahl. Und da haben die Verantwortlichen, glaube ich, keine Lust drauf.
Niemand wahrscheinlich, oder?
Nee, darauf hat niemand. Also wir haben alle ein Interesse daran, dass es läuft eben mit den Impfungen. Es werden mehr Impfungen verfügbar sein. Und das zweite Quartal, das wird hoffentlich besser bei den Impfungen. Und deshalb, denke ich, kann man auch zuversichtlich sein.
Dann bedanke ich mich auch für den Schuss Zuversicht am Ende unseres Gesprächs und wünsche fröhliche Ostertage. Vielen Dank, Herr Fust.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Steingart. Alles Gute.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, der Maskenskandal in der Union, der zieht ja immer noch weitere Kreise. Und jetzt gibt es auch noch Druck von oben, denn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Post verschickt, und zwar an rund 40 Unionsabgeordnete. Und der Ton in diesem Schreiben, der soll doch recht scharf gewesen sein. Mehr dazu weiß jetzt unser The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker, der genau jetzt bei mir ist. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Was hat's mit diesem Schreiben von Jens Spahn auf sich?
Ja, genauer gesagt hat Jens Spahn seinen Staatssekretär einen Brief aufsetzen lassen an die Abgeordneten, die damals im Frühjahr 2020 in irgendeiner Weise Maskengeschäfte vermittelt haben, die dann auch zu einem Vertrag mit dem Gesundheitsministerium geführt haben. Und Jens Spahns Staatssekretär bittet diese Abgeordneten, sich doch bitte zu erklären. Er möchte diese Namen veröffentlichen.
Und diese 40 Abgeordneten haben aber nicht alle Provisionen kassiert, oder doch?
Richtig, das gilt es jetzt herauszufinden. Die Mehrheit hat wohl schon gesagt, kein Problem, du kannst unsere Namen veröffentlichen. Ich habe keine Provision kassiert. Ich habe euch damals in einer Notsituation geholfen. Aber er hat noch nicht die Rückmeldung von allen. Man darf also gespannt sein, ob da nicht doch der eine oder andere Abgeordnete vielleicht doch auch profitiert hat von dem Vermittlungsgeschäft.
Das wäre dann genau der Egoismus, den es Armin Laschet von gestern jetzt nicht mehr geben soll.
Richtig.
Dann sind wir sehr gespannt. Vielen Dank, Mick.
Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Der Hedgefonds von Archegos Capital hat in den vergangenen Tagen für weltweite Schockwellen an den Börsen gesorgt. Wir haben ja am Montag bereits darüber berichtet. Und da haben wir auch schon durchschimmern lassen, dass in diesen Aktiendeals durchaus auch namhafte Banken verwickelt sind. Und jetzt sind erste Informationen durchgesickert, wie teuer das Ganze für die großen Geldhäuser werden könnte. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Hallo Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, erzähl uns, was steht am Ende bei den Banken auf der Rechnung?
Ja, die Summe wächst ja jeden Tag. Wir wussten zum Beispiel anfangs gar nicht, wie tief die Credit Suisse drin hängt. Laut JP Morgan haben die Banken, die betroffen sind, insgesamt jetzt mit Gesamtverlusten im Bereich von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar zu rechnen. Sie haben davor Verluste im Bereich von 2 bis 5 Milliarden US-Dollar erwartet. Also sie sind dann nochmal nach oben gegangen. Sie haben diese Verluste als sehr wesentlich beschrieben in ihrer Notiz. Und sie haben hinzugefügt, dass der Hinweis von Nomura zum Beispiel, möglicherweise 2 Milliarden US-Dollar verloren zu haben, und Spekulationen über einen Verlust von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar bei der Credit Suisse, dass die nicht unwahrscheinlich sind und hinhauen könnten. Analysten und Investoren versuchen jetzt aber natürlich die endgültigen, wirklichen Verluste für Banken herauszufinden. Und das ist gar nicht so einfach, weil das Ganze wegen des hohen Leverages recht intransparent ist.
Und dann lass uns noch kurz über einen weiblichen Superstar an der New Yorker Börse sprechen. Cathie Wood. Sie ist die Gründerin von ARK Invest und es gibt nicht wenige, die sagen, sie sei die beste Investorin der Welt. Und sie hat jetzt einen neuen ETF-Fonds aufgelegt, der, naja, man kann schon sagen, nach den Sternen greift. Das hat natürlich an der Wall Street für Rieseninteresse gesorgt. Und wie, Sophie, hat dieser Fonds am ersten Tag performt?
Also der orbitale und suborbitale Fonds, so nenne ich ihn mal, hatte Probleme abzuheben. Der aktiv verwaltete ARK Space Exploration ETF, Ticker ist übrigens ARKX, hat an seinem ersten Handelstag am Dienstag Aktien im Wert von mehr als 294 Millionen US-Dollar über den Tresen gehen sehen. Die Aktien fielen zuletzt um 0,9%. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass vor allem Wachstumswerte in dem ETF sind, die jetzt eben nicht so stark mit der Wiedereröffnung zusammenhängen. Und diese Werte fallen natürlich besonders an Tagen, an denen die Staatsanleihen so steigen, so wie gestern. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die anderen aktiven Fonds von ARK erzielten in 2020 alle dreistellige Renditen. Woods Flagship ARK Innovation Fonds zum Beispiel in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar ist sehr beliebt bei Privatanlegern, nachdem er sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt hat. Die 7 bestehenden Fonds verwalten insgesamt zusammen 45 Milliarden US-Dollar. Das waren in Ende 2019 nur 3 Milliarden, also da eben enormes Wachstum. Und siehe da, nachbörslich war ARK X dann auch im Plus ganz leicht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der darstellende Bundesaußenminister Heiko Maas gestern wieder Staatsmann spielen durfte. Bei der Syrien-Geberkonferenz verteilte er großzügig 1 Milliarde Euro und mal wieder eine Runde warme Worte frei Haus.
Ladies and gentlemen, the Syrian tragedy must not last another 10 years. Ending it begins by restoring hope. It begins with our commitments here today.
Maas macht das, was er am besten kann, den verbalen Weichspüler anwerfen, Außenpolitik mit Lenoir-Faktor.
Die Entwicklungen rund um das Asowsche Meer sind wirklich sehr besorgniserregend. Wir verurteilen diesen Angriff auf das Allerschärfste.
Wir müssen alles für eine Deeskalation tun, um zu verhindern, dass aus diesem Konflikt eine noch schwerere Krise für die Sicherheit in Europa wird.
Da erinnern wir uns doch schon viel lieber an Hans-Dietrich Genscher zurück, der heute vor genau 5 Jahren von uns gegangen ist, am 31. März des Jahres 2016. Der Mann aus Halle an der Saale war von wahrhaft internationalem Format und er hat in der Außenpolitik tatsächlich mehr bewegt als nur die Seiten seines Redemanuskriptes. Und das Ganze nicht nur bei seinem wohl emotionalsten Auftritt.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Und weltweit akzeptiert war er auch. Er hat Geschichte erlebt und er hat Geschichte geschrieben. Zum Beispiel an jenem düsteren 5. September des Jahres 1972 in München.
Olympische Sommerspiele in München. Palästinensische Terroristen überfallen das olympische Dorf und nehmen israelische Sportler als Geiseln. Hans-Dietrich Genscher ist damals Bundesinnenminister. Er bietet sich selbst im Austausch gegen die Geiseln an. Vergebens. Die Geiselnahme endet in einem Blutbad.
Das war eigentlich die schwerste Stunde meines Lebens, ganz gewiss meines politischen Lebens.
Dennoch, das Leben hat ihn erfahrener, aber nicht härter und schon gar nicht bitter gemacht. Seinen berühmten Humor hat Hans-Dietrich Genscher sich in all den Jahrzehnten im Staatsdienst nicht nehmen lassen.
Es gehört ja zu den liebenswerten Seiten unserer Gesellschaftsordnung, dass niemand verpflichtet ist, Minister zu werden. Wer es tut, tut es freiwillig und nimmt damit auch freiwillig alle Anstrengungen auf sich.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass gestern endlich das Gedicht »The Hill We Climb« von Amanda Gorman auf Deutsch erschienen ist. Sie erinnern sich, Amanda Gorman, das war die junge Lyrikerin, die bei der Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris die ganze Welt mit ihren Versen verzaubert hat.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.
Auf Deutsch heißt ihr Gedicht jetzt Den Hügel hinauf. Der Verlag Hoffmann und Campe hat sich die Rechte gesichert und direkt, damit es schnell geht, ein ganzes Team aus 3 Übersetzerinnen an die Arbeit geschickt. Und die haben einen fantastischen Job gemacht. Hören Sie selbst.
Ein neuer Tag und wir fragen uns, wo wir Licht finden sollen im nicht enden wollenden Schatten, unsere Verluste fassen, ein Meer durchmessen. Wir haben tief in den Abgrund geblickt. Wir haben gesehen, dass Ruhe nicht immer gleich Friede ist. Unsere Anschauung und Auslegung dessen, was scheinbar recht ist, nicht immer gerecht. Unversehens gehört uns der Morgen. Irgendwie geht's. Irgendwie gelitten und gelebt. Eine Nation, die nicht zerbrochen ist, nur unvollendet. Wir treten das Erbe eines Landes und einer Zeit an, da ein kleines, dünnes, schwarzes Mädchen, Nachfahrin von Sklavinnen, Kind einer alleinerziehenden Mutter, davon träumen kann, Präsidentin zu werden und nun hier, heute, für einen Präsidenten vorträgt.
Amanda Gorman hat mit ihren Worten sensibilisiert, inspiriert und den Rhythmus für eine neue Zeit vorgegeben. Dieser Rhythmus könnte zum Soundtrack einer emanzipierten Generation von Künstlerinnen werden. Künstlerinnen wie Zoe Wies aus Hamburg. Hier mit Girls Like Us.
It's hurtful, girls like us. We don't know who we trust. Not even the ones we love, 'cause they don't know.
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Stuck here, stuck here in these waters. So sick to my stomach. Is anybody there? Red lights in the darkness. Everyone's so heartless. Does anybody care? It's so hard to explain with your heart in the cage. Only whisper, but you won't shout. The shock in you weigh too much pressure to take. Every part of you wants to cry out. It's hard for girls like us. We don't know who we trust. Not even the ones we love, 'cause they don't know. Try to numb this pain, 'cause we don't wanna get hurt again. Left alone out in the rain. They
us. We don't know who we trust. Not even the ones we love. They don't know. Try to know.